Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast.
SWR1 Leute mit Marian Grau. Marian ist 15 Jahre, geht in die 10. Klasse eines Gymnasiums in Baden-Württemberg und er ist der jüngste Reiseblogger Deutschlands. Mit 13 Jahren hat er angefangen zu bloggen. Auf seinem Blog geomarian.de schreibt er über seine Reisen rund um die Welt. Marian und seine Mutter Manuela Grau sind heute zu Gast bei uns im Leute-Studio. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Hallo.
Guten
Schön,
Morgen.
Dass ihr da seid. Marian, du hast in den letzten 5 Jahren 31 Länder bereist, auf 3 Kontinenten, entweder mit deiner Mutter, mit deinem Vater oder mit einer Reisetante. Alle Reisen hast du selbst geplant und organisiert.
Genau.
Und du schreibst darüber auf deinem Blog. Was war denn eigentlich der Auslöser für diese Reiselust? Ist ja schon ungewöhnlich für so einen jungen Menschen wie dich.
Also der Auslöser war eigentlich die Reise nach Kambodscha 2013. Das war mit meiner Mutter und nach dem Tod von meinem Bruder hat dann meine Mutter gesagt, komm, ich schnapp mir dich und den Rucksack und lass uns jetzt was entdecken, was die in deiner Klasse noch nie gemacht haben. Sie hat so wirklich das Reisefieber in mir geweckt und seitdem bin ich so voll mit dabei. Die Reise hat zwar sie geplant, aber jetzt übernehme eigentlich ich das. Ich buche die Flüge und die Hotels und kümmere mich um die Route.
Wahnsinn.
Ich glaube, das ist unser größtes und einziges und teuerstes Hobby überhaupt.
Du sagst gerade, teuerstes Hobby. Wir wissen alle, wie teuer Reisen ist. Und wenn ich überlege, du warst in 31 Ländern in den letzten 5 Jahren, immer in den Schulferien. Sowas muss ja auch finanziert werden, wenn ihr zu zweit reist.
Natürlich.
Wie bezahlst du das? Zahlen das alles deine Eltern?
Nein, also ich spare einen großen Teil meines Taschengeldes, meines Zeugnisgeldes, wünsche mir eigentlich generell viel Geld. Einfach weil ich sage, das ist das größte Geschenk, was man mir machen kann. Also entweder man verreist mit mir oder man verhilft mir zum Reisen. Und dieses Geld, das geht dann eben auch für Flüge drauf. Also oft ist es so, dass ich meinen Flug zahle und dann auch mal 2, 3 Übernachtungen, wo ich meine Mutter dann einlade. Einfach weil ich denke, ja, sie ist alleinerziehend und wir machen das zu zweit. Das ist unser großes Ding und da kann ich schon meinen Beitrag dazu beitragen.
Kambodscha, damit fing alles an, Frau Grau. Und ist es weiter zu empfehlen, Kambodscha als Reiseland,
ja.
Also mit Kindern?
Unbedingt.
Ja? Weil viele haben das als Reiseziel echt nicht auf dem Schirm.
Ist ein ganz kinderfreundliches Land mit ganz tollen Menschen und tollem Essen. Also ich glaube, es gibt wenige Ziele, die so kinderfreundlich sind.
Ja, aber ist natürlich noch unberührter, ne, wie jetzt Thailand, nicht so touristisch. Also es ist schon ein bisschen was für Globetrotter, ne? Also jetzt so Familie mit 2 kleinen Kindern, die ansonsten Pauschalurlaub macht, möchte ich dann da jetzt dann doch nicht hinschicken.
Aber man braucht sich als Kind jetzt nicht zu fürchten.
Nein, nein, auf jeden Fall ein sehr freundliches Land und auch kein gefährliches Land, so gerade wir Mutter und Sohn, war überhaupt kein Problem.
Wart ihr da mit dem Rucksack unterwegs?
Ja, genau.
Das heißt, Flug gebucht und dann einfach drauf los, als ihr da wart?
Flug und erstes Hotel gebucht und dann...
Und dann habt ihr alles andere auf euch zukommen lassen?
Ja. Genau.
Oh, was für ein Abenteuer, irre.
Ja, war spannend.
Nun hast du 31 Länder bereist, Marian. Welches Land hat dich denn am allermeisten begeistert?
Ach, da sind wir schon bei Kambodscha, ne?
Ach, wirklich?
Ich würde sagen, Kambodscha ist mein Lieblingsland. Wahrscheinlich kann ich es schlecht beurteilen, weil es ja dann doch schon eine Weile her ist. Aber ich verbinde mit Kambodscha einfach ganz viel. Und einfach, weil es meine erste große Reise war, weil das erste Mal Asien war, hat schon ganz viele, ganz besondere Erlebnisse mit sich getragen. Und aus dem Grund mag ich Kambodscha sehr.
Was hat dich an Kambodscha so begeistert?
An Kambodscha liebe ich das Essen und ich liebe die Menschen, die Kultur. Ich bin ganz großer Fan des Buddhismus. Ich mag Tempel genauso sehr wie die Städte und
Märkte, ne,
Märkte
zum Essen,
genau.
Und zum Stöbern.
Habt ihr da auch abenteuerliche Sachen gegessen, die unser Eins vielleicht nicht anrühren würde?
Ja, ich mache das. Ich habe mir das zur Tradition genommen, dass ich das eigentlich immer mache. Ich finde es auch wahnsinnig ekelhaft, aber ich mache es trotzdem jedes Mal.
Was hast du gegessen, was dich wirklich Überwindung gekostet hat?
Eine gegrillte Made in Bangkok.
In
Kambodscha war es die Grille.
Oh, und wie schmeckt das?
Die war tatsächlich die beste, die kann ich nur empfehlen.
Die gegrillte Grille.
Die gegrillte Grille, ja.
Also ich habe sie nicht gegessen.
Nein, nee. Aber sie ist sehr kross und nussig. Das Einzige ist halt, dass man sie mit dem Kopf voran essen muss, was jetzt vielleicht nicht so lecker ist.
Einige frühstücken gerade, die uns zuhören. Guten Appetit an der Stelle.
Entschuldigung.
Und die Made, also wenn wir jetzt schon dabei sind, wie schmeckt
also
denn so eine Made?
Also die Made war jetzt nicht ganz so lecker. Die Made ist außen warm gewesen und so ein bisschen so hartschalig. Innen hatte sie aber eher die Konsistenz von nassem Sand.
Okay,
braucht man nicht. Und nassem kalten Sand. Und es ging ganz schlecht runter, obwohl die Made jetzt eigentlich nur 1-2 Zentimeter groß war. Das war so ziemlich mit das Ekelhafteste überhaupt.
Also nie wieder Maden auf deinem Reisen.
Nie wieder Maden.
Welche anderen Länder haben dich denn noch begeistert von diesen 31, die du bereist hast?
Toll fand ich auch Bolivien oder Island. Bangkok sowieso, das ist meine absolute Lieblingsstadt.
Die ist doch laut und dreckig, dachte ich.
Nein.
Nein?
Nein.
Wie hast du Bangkok wahrgenommen?
Also es gibt Leute, ich glaube, es gibt nur zwei Arten von Besuchern in Bangkok. Es gibt die, die die Stadt hassen. Und es gibt die, die die Stadt lieben. Ich glaube, es gibt kein Zwischending. Mhm. Also entweder man verliebt sich sofort oder man denkt, oh je, wann geht's zurück? Ne? Mhm. Bangkok finde ich einfach so toll, weil es eine ganz lebendige Stadt ist mit ganz tollen Menschen und ganz tollem Essen. Und es gibt überall was zu entdecken. Ja, es gibt auch Müll, aber es gibt mindestens genauso viele Tempel wie Müllsäcke. Und ich finde Bangkok einfach so genial, weil es einfach so groß ist und so vielfältig.
Gab es denn auch Reiseziele, wo du dachtest, okay, ja, jetzt war ich mal da, aber muss ich nicht unbedingt nochmal hin? Also warst du auch mal enttäuscht von einer Reise?
Von Peru war ich ein wenig enttäuscht. Wir kamen da aus Bolivien über den Landweg und Bolivien ist so ein ganz natürliches Land mit ganz tollen Menschen und das ist noch sehr untouristisch und unentdeckt. Und dann kamen wir nach Peru, nach Cusco in der Nähe vom Machu Picchu und da war alles so touristisch und die Leute waren so aufdringlich und es hat mir irgendwie nicht so gut gefallen. Die Hauptstadt Lima überhaupt nicht und war nicht so mein Land, muss ich sagen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Marian ist 15 Jahre, er ist der jüngste Reiseblogger Deutschlands. Seit er 10 Jahre ist, bereist er mit einem seiner Elternteile oder mit seiner Reisetante die Welt. Und er hat schon 31 Länder gesehen. Darüber schreibt er in seinem Buch Bruderherz. Denn sein verstorbener Bruder ist im Herzen bei allen Reisen dabei. Marian, deine Eltern überlassen dir ja die Planung der Reisen. Wie gehst du denn bei der Reiseplanung vor?
Meine Reisen plane ich sehr akribisch. Das ist eine Sache, die meine Mutter zum Beispiel überhaupt nicht macht. Meine Mutter steigt dann immer mit ins Flugzeug und nimmt zum ersten Mal irgendeinen Reiseführer in die Hand und sagt, was? Boah, das ist ja schön.
Ich bin der spontane Typ. Ja.
Sie verlassen sich also komplett auf Ihren Sohn.
Ja, ich bin auch früher gereist und bin eigentlich einfach aufs Geradewohl mit dem Reiseführer, den ich dann im Flugzeug gelesen habe, ja.
Das hat Ihnen gereicht. Aber du kämst mit so einer spontanen Reiseplanung nicht wirklich klar.
Für mich beginnt ja die Reise auch schon am Schreibtisch, wenn es dann eben an die Planung geht. Das ist schon ein ganz großer Teil für mich von der Planung und das macht mir ja auch unheimlich viel Spaß, so bis ins letzte Detail und deswegen mache ich das. Wobei, bis ins letzte Detail bedeutet nicht, dass ich jede Unterkunft vorbuche, jeden Transfer, mich um jeden Transfer kümmere, sondern in der Regel buche ich die allererste Unterkunft, die, wo wir dann, wenn wir angekommen sind, nach was weiß ich wie vielen Stunden Flug, dass wir da dann absteigen können. Und sonst schaue ich, dass wir eine gute Route haben und schreibe mir vielleicht Empfehlungen raus.
Frau Grau, Sie überlassen jetzt Ihrem Sohn komplett die Reiseplanung, also vom Flug, von der Unterkunft, von allem drum und dran. Wir Mütter sind ja normalerweise sonst so, dass wir immer alles für unsere Kinder organisieren. Wie war das bei der ersten Reise, die Marianne organisiert hat für Sie? Wie fühlte sich das für Sie an?
Gut. Ich kann ihm da mein vollstes Vertrauen schenken. Ich weiß, wie er ist und ja, ich habe ein großes Gottvertrauen in das, was er tut. Und wir besprechen natürlich, bevor er die Flüge jetzt dann wirklich bucht. Ne? Mhm. Aber ansonsten weiß ich, dass er den bestmöglichsten Flug mit dem bestmöglichsten Flugzeug für uns raussucht. Und die Reiseroute, die erzählt er mir dann abends beim Abendessen, wie er sich's vorgestellt hat oder ja, was für Attraktionen es gibt oder Sehenswürdigkeiten. Ja, meistens sage ich, ja, es wird schon recht und ich freue mich dran. Und also ich vertraue ihm da komplett. Ja.
Aber meistens haben ja doch so Mutter und Sohn auch unterschiedliche Interessen. Wie kriegt ihr das denn unter einen Hut?
Ich würde sagen, wir sind eigentlich relativ ähnlich, was Interessen angeht. Wir sind beide so auf einem kulturellen Trip. Und in der Regel ist es so, dass wenn ich wohin will, dann sagt Mama, okay, machen wir.
Ja, und wir sind halt beides jetzt keine wirklichen Angsthasen. Ne? Mhm. Wir trauen uns schon was zu und wir gehen das Ganze mit viel Gottvertrauen an. Ach, und ja, lassen einfach uns ein bisschen treiben, probieren viel aus und lachen viel gemeinsam und haben wirklich Spaß. Also so seltsam das klingt mit einem 10-jährigen Kind, wirklich
jetzt
drei Wochen.
Jetzt bin ich 15.
Ja, jetzt ist er 15.
Aber er hat auch schon mit 10 die Reisen organisiert.
Genau, ja. Also es hat wirklich immer Spaß gemacht. Und natürlich sind wir Mutter und Sohn, kein Thema. Das bleibt auch so. Also die Obergewalt und Oberhand habe nach wie vor schon ich. Aber wir sind schon, ja, noch immer irgendwie ein bisschen.
Mal sehen, wie lange noch.
Genau.
Marian, was ist dir wichtig auf den Reisen? Also wenn du auch die Reisen planst, worum geht's dir da? Was ist dir wichtig zu sehen vor Ort?
Wichtig ist mir in allererster Linie gutes Essen, tolle Menschen und viel Kultur. Also ich bin Kulturmensch, was nicht bedeutet, dass ich Museumsgänger bin. Das gefällt mir jetzt eigentlich nicht so sehr. Aber sonst achte ich darauf, dass die Menschen nett sind. Dann fühle ich mich auch gleich viel wohler und schaue, dass es sowohl landschaftlich als auch kulturell eben viel gibt dort.
Nach welchen Kriterien suchst du eigentlich die Reisen für euch aus?
Nun ja, also ich hole mir viel Inspiration von anderen Reisebloggern aus dem Internet, von Pinterest und Instagram und so. Und dann entscheidet natürlich mit der Preis.
Und die Mutter.
Ach, die darf doch noch mitreden.
Ja, da darf sie also beim Reiseziel, denke ich, da besprechen wir uns dann schon noch.
Ja,
ja, sonst ist mir einfach, wie ich schon gesagt habe vorhin, sonst ist mir einfach wichtig, dass es ein tolles Land mit viel Natur, Kultur und gutem Essen ist.
Und das kriegst du ja durch die anderen Reiseblogs dann auch mit,
ob das
so ist.
Und ich habe eh schon so eine lange Liste. Ich glaube, ich brauche für die nächsten 10 Jahre eigentlich gar nicht mehr suchen.
Eine Liste, wo du überall hin möchtest?
Ja, genau.
Was ist dein dringendstes Ziel? Wo möchtest du unbedingt hin?
Ganz hoch im Kurs steht Georgien und Aserbaidschan und Armenien.
Oho,
warum
das?
Da spielt die Mama aber bislang noch nicht mit.
So. Okay, erstmal, warum willst du da hin? Und dann klären wir, warum Mama nicht mitspielt. Vielleicht sieht es ja am Ende der Sendung schon anders aus.
Ich finde es, Georgien ist ein total spannendes Land, einfach weil ich glaube, dass es sehr unterschätzt wird. Es hat wahnsinnig viel Kultur, wahnsinnig viel Natur und verdammt gutes Essen und eine tolle Hauptstadt, Tiflis, und da wäre ich total gerne mal. Einfach auch, weil es ist günstig und es ist eines der Traveler-Länder für Backpacker jetzt. Ist richtig im Kommen, ist ein richtiges Trendreiseziel.
Frau Grau, Sie hören, was Ihr Sohn sagt. Das ist ein Trendreiseziel.
Ja,
Warum streiken Sie noch?
Ich bin erstaunt und muss gestehen, dass ich einfach unwissend bin in diesem Land. Und ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Und vielleicht sage ich aus dem Grund erstmal nein, da möchte ich nicht hin, weil ich einfach gar keine Ahnung habe.
Hm. Sie könnten ja einen Reiseführer in die Hand nehmen und schon vorab mal lesen.
Ja, könnte ich, aber ja, das entspricht mir nicht so sehr.
So, was macht ihr dann, wenn aber genau so ein Problem da steht. Du möchtest nach Georgien und die Mama möchte aber nicht. Wie löst ihr dann dieses Problem?
Nun ja, dann beißt einer von uns halt den sauren Apfel, ne?
Und wer ist das meistens?
In dem Falle leider ich.
Ja, wobei ich denke, wir wechseln uns schon ein bisschen ab.
Ja.
Letztes Jahr war unser Reiseziel ja Schottland. Das wollte der Marian unbedingt. Und ich habe eben, ja, klar, bin dem gerne entgegengekommen oder mitgegangen. Bis ich dann festgestellt habe, das ist hier mehr Expedition wie Sommerurlaub. Und da habe ich schon eine Woche gebraucht, bis ich mich richtig einstellen konnte auf das, was wir da tun und erleben. Dann war es toll, kein Thema. Aber ich beschloss dann, dass es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder in die Sonne geht, weil ich sehr gefroren habe.
Okay, das heißt also, dieses Jahr in den Sommerferien geht's dann wohin?
Nach Thailand.
Nach Thailand.
Ja.
Oh.
Da war meine Mutter ja schon
dreimal.
Dreimal?
Und du noch nicht.
Und ich war nur in Bangkok.
Deine Lieblingsstadt.
Meiner Lieblingsstadt. Und das wollen wir jetzt eben aufrüsten und machen jetzt eine große Tour durch Bangkok. 3 Wochen. Und davor geht's noch nach Dubai.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Marian, hast du überhaupt noch andere Hobbys?
Also Reisen ist mein größtes Hobby. Ich bin auch im Karate noch und sonst treffe ich einfach gerne Freunde und so, das Standardzeug. Ne?
Mhm. Frau Grau, einige Eltern hätten vielleicht Sorge, dass dabei so ein bisschen die Schule auf der Strecke bleibt. Ich weiß, das wollen die Kinder mal nicht hören. Aber gibt es da so eine Abmachung zwischen ihnen? Weil wenn doch das Bloggen und das Reisen und nach Flügen suchen alles schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, wie sieht's da mit der Schule aus? Weil 10. Klasse muss man ja schon ordentlich ran, ne?
Ja, aber da muss ich sagen, habe ich großes Glück. Ich habe ein sehr lernbegieriges und sehr eifriges Kind. Also in der Schule läuft's halt wirklich klasse.
Schön.
Ohne mein Zutun, ohne dass ich da Kontrollen ausübe oder Hausaufgaben kontrolliere, Also er ist einfach gut in der Schule und ich kann ihm da auch hier mein vollstes Vertrauen schenken.
Toll. Welches Ereignis oder welches Erlebnis in den letzten 5 Jahren in den 31 Ländern auf den 3 Kontinenten hat dich denn besonders geprägt?
Schon wieder muss ich mit Kambodscha antworten. Das ist auch das erste Kapitel im Buch. Da geht es nämlich um die Geschichte eines Straßenjungens mit dem Namen Chong, den ich eben auf den Straßen von Kambodscha in der Stadt Battambang beim Abendessen kennengelernt habe. Und das war Weihnachten, der 24. Dezember. Das erste Mal so richtig weit von zu Hause weg, so ohne die Familie, nur mit Mama am Plastiktisch von dem edelsten Restaurant von der Stadt. Und wir saßen da und als wir fertig waren, es war viel zu viel, aber es ist natürlich gut gewesen. Da kam dann eben dieser Junge und hat ganz still gefragt, ob er dieses Essen haben kann, ob er die Reste meines Essens essen darf. Und ich habe es ihm dann gegeben und habe ihm dann noch eine Sprite bestellt. Und er hat sich dann total gefreut und Mama hat sich dann eben mit 2 anderen Deutschen unterhalten. Und ich habe mich dann mit ihm an den Straßenrand gesetzt und mit Händen und Füßen versucht irgendwie, mich mit ihm zu verständigen. Und so haben wir einen kleinen Dialog ohne Wörter aufgebaut, weil Englisch konnte er nicht. Ich jetzt auch nicht so unbedingt gut, 5. Klasse, ne? Und immerhin habe ich seinen Namen und sein Alter rausgekriegt und ich habe auch rausgefunden, dass er eben auf der Straße lebt mit seinen 8 Brüdern.
Er lebt auf der Straße mit seinen 8 Brüdern. Was ist mit seinen Eltern?
Seine Eltern sind gestorben im, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig verstanden habe damals, aber da war ja diese Rote Khmer-Zeit, so eine Terrorherrschaft eigentlich schon in den 1980 oder so. Und sie sind auf jeden Fall ums Leben gekommen, also sie sind nicht mehr da.
Aber wie bewältigt er sein Leben mit den Geschwistern auf der Straße?
Ich weiß es nicht. Also er ist dann auch mal kurz weggegangen und hat seine Brüder geholt. Er ist jetzt nicht lange unterwegs gewesen, aber in so einer dunklen Gasse verschwunden.
Oh Gott.
Ja, es ist schon schlimm. Und es war auch ganz bewegend für mich und meine Mutter, weil es einfach schon krass war, ja.
Und es war Weihnachten.
Und ganz besonderes Weihnachten.
Ich meine, das muss man ja dann als 10-Jähriger auch erstmal verkraften, so eine Begegnung. Kommst du aus so einer heilen Welt?
Ich denke, das hat den Marian schon bewegt, ne?
Ja, und ich habe auch geweint auf dem Rückweg.
Ja. Das kann ich mir vorstellen. Hat das was in dir verändert, diese Begegnung mit dem Jungen?
Ich denke schon, dass sie mich sehr geprägt hat. Es hat mir eben gezeigt, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, nicht nur keine Selbstverständlichkeit ist, zu reisen, sondern auch einfach so ganz banale Dinge wie genügend zum Essen zu haben oder einfach ein Dach über dem Kopf, hat mir schon eine Menge gezeigt und das war schon hart für mich. So.
Das glaube ich. Nun hast du viele exotische Länder auch bereist. Reist ihr denn auch durch Deutschland?
Doch, so deutsche Städte schon hin und wieder, ne? Berlin zum Beispiel.
Köln war man.
Köln, Münster.
Aber Deutschland ist bisher noch so ein bisschen unentdeckt geblieben von dir. Das hebst du dir für später auf.
Ja. Wenn er in mein Alter kommt.
Das Buch Bruderherz über deine Reisen in den letzten 5 Jahren als jüngster Reiseblogger Deutschlands trägt ja den Untertitel Ich hätte dir so gern die Welt gezeigt. Nun konnte ja dein Bruder die Welt nie sehen, weil er an einer seltenen Stoffwechselkrankheit litt. Er konnte nicht sprechen, er konnte nicht laufen, er konnte nicht essen und ihr habt die meiste Zeit im Hospiz verbracht. Er ist vor 6 Jahren an der Stoffwechselkrankheit gestorben. Er war 2 Jahre älter als du. Was hat dich mit deinem Bruder verbunden?
Das Tolle an der Beziehung zwischen Marlon und mir war, dass wir eigentlich gar keine Worte gebraucht haben, um uns zu verstehen. Das hat mich auch immer so begeistert an ihm, dass wenn er da war, er hat einfach nicht sprechen müssen. Er war einfach da und er hat gewirkt und er hat alle Menschen um ihn herum glücklich gemacht. Mhm. Und das hat uns ganz arg verbunden miteinander.
Mhm. Welche Erinnerungen hast du an deine Kindheit, an die Zeit mit Marlon?
Ich erinnere mich immer wieder an die Zeit im Kinderhospiz. Das war immer die schönste Zeit im Jahr, wo wir einfach im Bällebad waren oder gemeinsam schwimmen oder am Biggesee oder im Werkraum, im Heimkino, im Garten.
Das sind so. Mhm.
Wie oft wart ihr? Wie oft wart ihr im Hospiz?
1 bis 2 Mal im Jahr.
Und das war dann quasi euer Urlaub damals, ja. Euer Familienurlaub. Der fand im Hospiz statt.
In Olpe, ja. Im Saarland ist das.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Grau, wie sah das Leben damals mit Marlon und mit Marian für Sie aus?
Ja, also angefangen hat es natürlich mit ganz viel Leid und ganz viel Traurigkeit, als mein Marlon krank wurde mit 5 Monate. Und ich habe sehr lange Zeit daran zu knabbern gehabt, um da den Alltag überhaupt für mich lebbar wieder zu machen. Wurde dann etwas besser, als Marlon eben anfing zu lachen und mir zu zeigen, dass sein Leben schön ist, genau so wie es ist.
Wie haben Sie festgestellt, dass mit Marlon was nicht stimmt?
Mit 5 Monaten ist er nach dem Mittagsschlaf so in sich zusammengesackt. Also er ist aufgewacht und hat so die Augen verdreht und ist praktisch ganz schlaff in meinen Armen gehangen.
Und bis dahin hat er sich völlig normal entwickelt?
Ganz normal, ja. Alle Untersuchungen, Kinderarzt waren in Ordnung. Also man konnte mit nichts Bösem rechnen, man musste mit nichts rechnen und war natürlich ein absoluter Hammer für mich. Und da ging erstmal die Welt unter. Marlon war nicht mehr ansprechbar, ja, also hat sich total, man konnte, wenn man ihn, man konnte selbst seine Augen, hat er nicht mehr zugemacht, wenn die Sonne gescheint hat, also er war komplett weg. Ja, es dauerte 2 bis 3 Tage, waren alle Blutuntersuchungen durch und dann ging das dann nach Heidelberg und nach 3-4 Tagen hatte man das Ergebnis, tödlich verlaufende Erkrankung, er wird sterben. Er wird nicht mehr wachsen, nicht lachen, nicht weinen, nicht essen, nicht sitzen, nicht stehen, nicht sprechen.
Wie sind Sie und Ihr Mann damals damit umgegangen?
Ja, schwierig. Also bis vor ein paar Jahren hätte ich sofort bei diesem Thema angefangen zu weinen. Heute kann ich drüber reden. Also es war für mich eine ganz, ganz schlimme Zeit und ich bin wirklich in meinem Elend versunken mit mir und meinem Kind. Und ich war, ja, mein Partner, also der Markus, ist, denke ich, er wollte das einfach gar nicht so richtig wahrhaben. Entschuldigung. Er hat es einfach angenommen, so wie es ist. Und er liebt seinen Marlon und er hat nach wie vor einfach alles getan und wollte sich einfach seinen Schmerz nie so anmerken lassen. Und ich, vielleicht auch, weil ich eine Frau bin, bin dann halt ganz anders da. Ich habe halt wirklich leiden müssen. Ich habe viel geweint und ja, bin eigentlich wirklich ganz in mir zusammengesunken. Mir hat keine Freundin mehr helfen können, keine Gespräche und ich war einfach todunglücklich und habe immer nur Angst gehabt, dass mein Marlon stirbt.
Wie sind Sie dann aber aus diesem Loch wieder rausgekommen? Denn Sie mussten ja auch funktionieren und Sie waren ja dann auch bald darauf wieder schwanger dann mit Marian.
Also ich weiß es heute nicht. Ich habe niemals eine Therapiestunde besucht. Ich habe mich auch nicht therapieren lassen wollen. Ich wollte eigentlich nur leiden. Ich habe den lieben Gott verflucht. Ich habe 1000 innere Kämpfe mit ihm ausgetragen. Ich glaube, versöhnt oder demütig geworden bin ich erst, als ich gemerkt habe, dass es Marlon gefällt, sein Leben, genau so wie es ist. Er hat angefangen zu lachen und uns zu zeigen, dass er glücklich ist. Und dann, ja, muss man, glaube ich, anfangen, das zu akzeptieren. Oder es ist gut, wenn man es lernt, so eine Situation zu akzeptieren und sie dann einfach lebt, dann wird alles leichter. Ja, und er hat mir es leicht gemacht, ne, dadurch, dass er mir zeigen konnte, dass er fröhlich ist und dass es ihm gut geht hier bei uns und wir ihm ja eine Freude machen konnten und er hat es mit so 1000-fach zurückgegeben.
Ach, wie schön.
Dass wir, wenn ich heute drüber nachdenke, was ganz Einmaliges erlebt haben und ich heute sehr dankbar für die, auch für diese schlimme Zeit bin, ne, die dann sich auch gewandelt hat und einfach schön wurde. Ne?
Inwiefern sind Sie dankbar für die schlimme Zeit?
Ja, ich denke, Marlon hat uns allen, die wir mit ihm zu tun gehabt haben, ganz, ganz viel gezeigt, ganz, ganz viel gelehrt, mit ganz vielen tollen Menschen in Verbindung gebracht, uns Welten eröffnet, die uns ja verschlossen geblieben wären, ne? Mit Gedanken konfrontiert oder mit Überlegungen, die ich nie überlegt hätte.
Welche Gedanken und Überlegungen waren das?
Ja, es geht schon viel um das Leben, um die Unendlichkeit oder um die Endlichkeit, um wirklich wichtige Sachen im Leben, ne, um Wertigkeiten, um das Glück, das auch in einem ganz kleinen Menschen, in einem Menschen stattfinden kann, der eigentlich so fast gar nichts kann, ja, und der ihm so Großes zeigen kann. Und ich denke, das hat er bei uns, in unserer Familie, bei Marian und in unserem Freundeskreis eigentlich, ja, geschafft.
Aber nun drehte sich ja sehr viel um deinen Bruder damals,
ja.
Eben weil er so krank war. Ist dir das manchmal, bist du damit manchmal auch nicht so gut klargekommen?
Nein. Nee.
Hast du nicht das Gefühl gehabt, oh, ich spiele jetzt die zweite Geige?
Doch. Also die zweite Geige habe ich bestimmt öfters gespielt, aber für mich war das, stand es einfach außer Diskussion, sich darüber aufzuregen oder jetzt hier irgendwie nach Aufmerksamkeit zu schreien, einfach weil ich genau wusste, dass ich das nicht machen soll. Und ich bin da einfach reingewachsen und für mich stand es außer Diskussion. Wenn ich Hilfe gebraucht habe und Mama gerade bei Marlon war, ja gut, dann habe ich halt Kästen gestapelt und hab mir halt die Tasse selber geholt oder dann bin ich rausgegangen mit unserer Hündin Nele in den Wald oder und hab mich irgendwie selbst beschäftigt.
Das heißt, du bist dadurch auch sehr früh sehr selbstständig geworden.
Ja, genau. Das ist eine der Sachen, die ich durch meinen Bruder gelernt habe.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Frau Grau, wie sind Sie in der Familie damals damit umgegangen?
Ja, Marian musste schon zurückstecken, ganz klar. Und man hat sicherlich von ihm auch Dinge erwartet, die man jetzt, wenn man zwei gesunde Kinder gehabt hätte, nicht zugemutet hätte. Aber ich muss gestehen, ich war einfach nur glücklich, dass ich noch ein gesundes Kind hatte. Und ich habe es, glaube ich, doch mit einer recht Leichtigkeit dann genommen und ich glaube, die habe ich ihm dann schon weitergegeben, dass er nicht so böse und erzürnt drüber war. Wir haben das dann doch mit sehr viel guter Laune und mit viel Singsang irgendwie gut hingekriegt. Hoffe ich doch.
Ach, hat sie. Marian, du schreibst im Buch, Marlon hat euch gezeigt, worauf es im Leben ankommt und was man braucht. Worauf kommt es im Leben an?
Im Leben kommt es darauf an, dass man eine Familie hat, die hinter einem steht, dass man das tun kann, das sagen kann, was man einfach gerne möchte, dass man seine Leidenschaft findet. Bei mir ist es das Reisen, bei anderen ist es das Lesen oder was auch immer, aber dass man das tut, wofür man geboren ist und dass man es auch findet. Und das ist so ziemlich mit das Wichtigste, finde ich.
Trotz der Schwere des Schicksals hatten Sie ein glückliches Leben auch bis dahin. Und dann ist Marlon mit 12 Jahren gestorben. Ich bin selbst Mutter einer 8-jährigen Tochter und das ist für Eltern das Schlimmste, glaube ich, überhaupt, ein Kind zu verlieren. Mhm. Wie haben Sie und Ihr Mann es überhaupt geschafft, diesen Schmerz auch auszuhalten und daran nicht zu zerbrechen?
Also bei mir war es eher so, dass mein Trauma, sage ich jetzt mal, eher begann, als mein Marlon krank wurde. Da versank ich in meinem Loch und war da 1,5 Jahre eigentlich verschwunden und wollte eigentlich sterben, wenn der Marlon stirbt. So. Und im Laufe der vielen Jahre, die wir dann doch miteinander verbringen durften, also er wurde 12, ja, ich habe alle Gefühle durchlebt, von Schmerz über Angst und Trauer und Wut. Und ich bin, ja, glaube ich, ja, nicht am Tod von Marlon zerbrochen. Da war einfach der Schmerz, der war schon abgearbeitet, der war so durchgelitten. Mhm. Ich hatte auch immer Angst davor, wenn der Marlon stirbt, dass ich all diese Gefühle nochmal durchleben muss, die ich hatte, als er krank wurde, aber dem war nicht so. Also ich war schon weiter. Und wenn viele Menschen sagen, wo stehe ich gerade? Ne, wenn Psychologen fragen, wo stehst du gerade? Dachte ich immer, was ist das für eine Frage? Aber die ist berechtigt. Ne? Ich stehe heute oder ich stand auch an Marlons Tod schon ganz viel weiter wie an dem Zeitpunkt, als er krank wurde. Mhm. Jetzt mein Markus, also der Vater meiner Kinder, wir sind ja kein Paar mehr, schon seit vielen Jahren, aber beste Freunde und nach wie vor Eltern für unsere beiden Söhne. Ja, ich denke, er hat es anders erlebt und durchlebt. Er hat einfach von Anfang an tatkräftig zugepackt und wollte einfach nie was hören von Tod und Sterben, Leid und Trauer. In diesen Gefühlen habe ich mich gewälzt, ne? Und er hat einfach alles Mögliche gemacht, dass dem Marlon und uns einfach gut ging. Und als der Marlon dann starb, dann fiel er so für sich in das Loch, in das tiefe, schwarze Traurigkeitsloch. Und er tat mir dann sehr leid, ja, weil ich wusste, was er einfach jetzt für Gefühle durchleben muss. Und aber so ist Trauer, die kann man auch nicht jeder Mensch geht anders damit um. Und von dem her kann ich es nicht wirklich beantworten, wie es. Für mich war es eigentlich dann in Ordnung, als er gestorben ist.
Maran, wie war das für dich, als dein Bruder dann nicht mehr da war? Wie bist du damit umgegangen?
Für mich war das ähnlich wie bei meinem Vater wahrscheinlich eine schwierige Zeit. Da kam ganz viel auf mich zu, gerade in dieser einen Woche von seinem Tod bis hin zur Beerdigung. Da kam so viel Neues auf mich zu, da habe ich von Begriffen gehört, die ich eigentlich sonst gar nicht kannte, unter denen ich mir nichts vorstellen konnte, zum Beispiel Bestatter. ich wusste gar nicht, was es ist. Und ich habe dann auch nicht gefragt. Ich habe nie gefragt und mich hat es eigentlich, ich wollte es auch gar nicht wissen, weil ich genau wusste, damit mache ich meine Eltern traurig. Und ich habe es dann erfahren, als ich eben hinten in der Werkstatt stand und auch das erste Mal eben einen Sarg gesehen habe. Und dann gedacht habe, so, und da liegt jetzt mein Bruder drin. Für ewig, für immer. Und das war schon schlimm für mich. Ich war, glaube ich, auch recht still in dieser Woche. Einfach, weil ich meinen Eltern nicht zur Last fallen wollte. Und für mich war es doch ganz schwer, ja.
Du sagtest gerade, du wolltest deinen Eltern ja auch nicht zur Last fallen, weil du ja auch gemerkt hast, wie sie drunter gelitten haben. Was hat dir in der Zeit dann aber Kraft gegeben? Wo konntest du dann Halt finden, um auch nicht daran zu zerbrechen?
Zum einen an meiner eigenen Fantasie, glaube ich. Einfach, dass ich mir das ausgemalt habe, wie das jetzt ist, wo Marlon jetzt ist. Da spielt auch ein wenig Glaube mit rein, wobei ich jetzt nicht sagen würde, ich bin 100% christlich, sondern ich glaube, ich nehme mir das so aus der Bibel raus, was ich für mich richtig halte. Und ich glaube, meine eigene Vorstellungskraft hat mir da ganz viel geholfen. Und das ist jetzt nicht so, dass ich mir was wie aus dem Kinderbuch im Kopf gemalt habe, sondern daran glaube ich auch heute noch, also dass es so ist.
Du schreibst in deinem Buch Bruderherz, dass dein Bruder dich und euch auch auf den Reisen begleitet. In welchen Momenten spürst du das?
Also zum einen begleitet er uns quasi materiell. Wir haben immer ein Bild von ihm dabei, das wir dann zum Beispiel auf den Nachtschrank stellen oder in Kirchen zünden wir immer eine Kerze für ihn an und denken ganz bewusst an ihn. Aber zum anderen ist er auch immer da, wenn irgendwas passiert, wo wir denken, ja, das kann ja nur von Marlon sein, ohne jetzt abergläubig zu sein.
So was wie ein kleines Zeichen oder so, genau. Wie ein kleiner Gruß.
Ja. Wenn sein Lied kommt, wenn eines seiner Lieder kommt, die wir eben mit ihm verbinden, zum Beispiel das Beerdigungslied, Halleluja. Wenn wir das hören oder wenn wir Eichhörnchen sehen, weil wir mit Eichhörnchen einfach so viel verbinden, weil die immer auf dem Friedhof bei seinem Grab sind. Oder wenn wir rote Luftballons sehen, weil das die Luftballons waren, die wir an der Beerdigung in den Himmel steigen haben lassen. Überall bei solchen kleinen Dingen, die einfach so mal passieren, da denken wir schon ganz arg an ihn. Und dann umarmen wir uns und dann denken wir, ja, Marlon ist auch hier.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Marlon, welche dieser 31 Länder, die du in den letzten 5 Jahren bereist hast mit einem deiner Elternteile, welche sind deine Top 5?
Also ganz oben würde ich sagen, steht Kambodscha, gefolgt von Thailand und Island. Ganz toll fand ich auch Bolivien, wegen den Menschen, dem Essen und weil das alles noch so unberührt ist. Und Platz 5... Und auf Platz 5 ist dann Schottland.
Warum Schottland?
Schottland finde ich einfach cool, so als wir auf den äußeren Hebriden waren, mein absoluter Geheimtipp übrigens, das ist diese Inselkette im Westen, vor der Westküste. Und da war es so peitschender Wind und Regen und Sonne und Wolken und Schlösser und Burgen und so Callanish Standing Stones, also Steinkreise. Mhm. Dann dieser Wellengang, diese wahnsinnig schönen Strände, in denen man wohl nie schwimmen gehen kann, weil es einfach viel zu kalt ist. Aber sie sind einfach so wunderschön mit diesen Klippen und den Vögeln und überhaupt. Da hat man sich einfach gefühlt wie so ein Kamerateam, so ein Expeditionsteam von National
Geographic.
Von National Geographic, so, die so jetzt eine Dokumentation drehen und auf den Spuren von Kapitän XY sind. Das fand ich total aufregend und so, ja, man hat sich gefühlt wie so ein Entdecker, so ein Forscher.
Ich will jetzt sofort nach Schottland. Wirklich wahr. Du hast mir totale Lust jetzt drauf gemacht. Okay, dann haben wir noch, dein Ranking für die Top 5 der Lieblingsstädte.
Ganz oben ist unangefochten und ich habe auch eigentlich nicht vor, die Stadt irgendwann mal davon zu schmeißen, von Platz 1. Bangkok. Mailand mag ich sehr, weil ich den Dom geil finde. Ich liebe das Essen sowieso und ja, gibt ganz viel zu tun. Shopping zum Beispiel. Großer Fan davon.
Da bleibt noch Geld für übrig mit den ganzen Reisen.
Und Helsinki fand ich auch ganz toll. Es hat so ein bisschen Kleinstadtatmosphäre. Diese finnische Hauptstadt ist so total entspannt und gelassen. Das hat mich beeindruckt und es ist irgendwie richtig schön, weil sie noch unentdeckt ist und trotzdem was von skandinavisch bringt.
Du bist ja, wenn du 31 Länder bereist hast, mit deiner Mutter, deinem Vater oder deiner Reisetante, dann wart ihr ja schon mit vielen Fluggesellschaften unterwegs. Mit welchen Fluggesellschaften findest du denn das Reisen am entspannendsten?
Also sehr cool fand ich Austrian Airlines schon immer. Mhm. Die sind mir einfach mega sympathisch und es gibt immer irgendeinen Snack, egal wie kurz der Flug ist. Und die Leute sind so nett und sie sprechen Deutsch, was auch von Vorteil sein kann. Es gibt für meine Mutter Wein, was ja auch nicht selbstverständlich ist im Flugzeug.
Stimmt, ja.
Das ist einfach eine ganz coole Airline und ich fliege gerne nach Wien und über Wien. Ansonsten ist Qatar Airways aus Katar immer wieder cool, weil das ganz tolle Flugzeuge sind. So für Nerds wie mich ist es natürlich auch spannend, in welchem Flugzeug man fliegt. Und die haben eine ganz tolle Flotte und topmoderne Flugzeuge. Mit denen fliege ich auch sehr gerne. Mhm.
Macht ihr denn, wenn ihr auf Reisen seid, auch das typische Touri-Programm mit? Also geht ihr zu den typischen Touri-Orten, die jeder mal gesehen haben muss? Oder sagt ihr, nee, also damit haben wir gar nichts zu tun, wir sind hier nur individuell unterwegs?
Doch, also einfach aus dem Grund, den du schon gesagt hast gerade, weil man sie sehen muss. Und muss ja nicht so schlecht sein. Also die Hauptsehenswürdigkeiten, wenn man nicht zu den Stoßzeiten geht, dann ist es da auch wesentlich ruhiger und man hat ein bisschen mehr Zeit. Ob es jetzt die schönsten sind, wo wir die tollsten Bilder und die tollsten Erfahrungen und die schönsten Erlebnisse haben, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Aber einfach, weil man da hin muss und weil es eben für die Stadt oder das Land spricht, gehen wir da eigentlich doch schon hin.
Hm. Welche Länder stehen noch auf deiner Wunschliste? Was möchtest du als nächstes, ich sag mal so, in den nächsten 3 Jahren unbedingt bereisen?
Also hängt davon ab, ob Mama mitspielt. Aber total gerne würde ich eben nach Georgien gehen, nach Armenien, Aserbaidschan oder auch ein bisschen weiter in Osten, Usbekistan, Kirgisistan. Wenn Mama da nicht mitspielt, dann die Philippinen finde ich ganz arg toll. Oder auch die Bahamas. Ich weiß, da gibt's viel Strand und eigentlich brauche ich ja Kultur und Essen und so. Aber da gibt's Schweine.
Aha.
Und schwimmende Schweine. Und das finde ich einfach so süß. Und ich weiß, es ist Touri, aber mal so 10 Tage nur ein bisschen abschalten und mit Schweinen im Wasser planschen, finde ich eigentlich süß. Und deswegen würde ich da eigentlich auch gerne mal hin.
Also es ist für dich durchaus vorstellbar, auch mal 10 Tage einfach nur einen Erholungsurlaub am Strand zu machen?
Ja. Mit Schweinen aber.
Nur mit schwimmenden Schweinen. Du bist ja jetzt in der 10. Klasse eines Gymnasiums. Weißt du schon, wohin es beruflich gehen soll?
Konkrete Pläne habe ich nicht. Mich interessieren die Medien und Journalismus und Social Media und so. Es muss ein Beruf sein, der mir die Reisen ermöglicht. Also ich brauche viel Zeit. Wenn es ein Beruf mit Reisen ist, dann ist es sowieso umso besser. Wenn nicht, dann brauche ich zumindest genügend Urlaub. Und ja, sowas interessiert mich total. Presse, Medien, Social Network.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wohin geht's denn in diesem Jahr noch, Marian?
Dieses Jahr geht es mit der Reisetante ins Baltikum. Normalerweise machen wir ja immer nur einen Städtetrip, so 3-4 Tage. Und das haben wir dieses Jahr zum ersten Mal richtig übertrieben.
Also du und die Reisetante, ihr macht meistens nur Städtetrips.
Ja, genau.
Und die langen Reisen machst du mit Mama oder Papa?
Ja.
Ja.
Mhm. Und Städtereisen. Und dieses Jahr haben wir es zum ersten Mal so richtig übertrieben. Und so wurden dann 12 Tage Baltikum-Rundreise draus mit dem Mietwagen.
Wow.
Und ich war schon in Tallinn in Estland, aber ich fand es so schön, da gehen wir jetzt nochmal 4 Tage hin und dann fahren wir eben auch durch Lettland und Litauen.
Ach, wie schön. Und das findet in den Sommerferien dann statt?
In den Pfingstferien.
In den Pfingstferien. Was findet denn in den Sommerferien statt?
In den Sommerferien geht's mit Mama nach Dubai und nach Thailand. Und außerdem bin ich bei einem Stammtisch eingeladen, wo ich so einen Kurzvortrag über Social Media halten soll. Einfach wie die Schule mich auf Social Media vorbereitet und was die dazu sagt, welche Haltung die dazu haben. Das ist so ein Social Media Stammtisch und da bin ich in Hannover eingeladen. Das wird auch in den Sommerferien sein, da kommt die Reisetante mit.
So, dann hätten wir noch die Herbstferien.
In den Herbstferien geht's nach New York mit meinem Vater.
Wow,
ja, oh, so cool.
Du wirst es lieben.
Ja, ich glaube es auch.
Die Stadt, die niemals schläft.
Aber da wollte ich schon so lange hin und ich freue mich so arg,
dass
ich das jetzt zu Weihnachten bekommen habe von meinem Vater. Das ist so toll, ich freue mich total.
Besucht auch die Highline. Also Central Park und so, das macht ja sowieso jeder, aber die High Line fand ich total stark. Das ist so eine ehemalige Bahnstrecke, die sie begrünt haben. Mega. Also,
oh ja, toll.
Das wird dir, glaube ich,
steht auf der Liste. Dankeschön.
Gut gefallen. Und dann sind ja dann auch noch die Weihnachts- und Winterferien. Was ist denn dafür geplant?
Jedes Mal was zu sagen. Ne? Da geht es nach Taiwan.
Nach Taiwan?
Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil eine Leserin meines Blogs, die wir auch schon persönlich kennen, die hat sich nämlich gemeldet und sie hat einen Sohn, der in Taiwan lebt, und neulich hat sie eben mit ihm telefoniert und sie wollte ihn schon ewig besuchen und dachte dann eben, wenn sie jetzt über Neujahr eben geht, dass sie doch einfach mal mich fragt, weil ich ja eh so reiselustig bin und weil ich da sicher mitgehen würde. Hat sie mir über Facebook eine Nachricht geschrieben. Haben wir zweimal telefoniert und was soll ich sagen?
Dann haben wir den Flug gebucht. Das heißt, du fliegst dann mit der Leserin deines Blogs, die ihr schon aus dem Kinderhospiz in Olpe kennt.
Genau.
Ja.
Also seit 8 Jahren haben wir uns nicht gesehen, weil sie eben so weit oben im Norden wohnt. Und wir haben es nicht geschafft, uns in 8 Jahren einmal in der Mitte von Deutschland zu treffen.
Und dann reist ihr nach Taiwan zusammen.
Und dann fliegen wir jetzt 13.500 Kilometer nach Taiwan und treffen uns dann dort.
Ja, und dazu sagen möchte ich noch, dass die Bekannte von uns eben eine Therapeutin ist aus dem Kinderhospiz in Olpe. Die Frau hat dort Wasser-Shiatsu gemacht für die behinderten Kinder und für die Eltern und Geschwisterkinder und eine ganz tolle Frau ist und wir uns sehr freuen, dass wir uns jetzt nach so vielen Jahren dann wiedersehen. Also es ist nicht nur eine Leserin des Blogs, sondern schon eine
ganz besondere,
bekannte Frau.
Ja.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
In diesem Jahr geht's für ihn nach Thailand, nach Dubai, nach New York und nach Taiwan. Und wer auch gerne verreist, sollte da mal raufklicken, weil du hast auch Tipps, wie man eine richtige Airline finden kann und Tipps zum Packen. Weil das ist für mich immer der absolute Horror, wenn ich in Urlaub fliege. Ich nehme immer zu viel mit. Es ist fürchterlich. Ich weiß gar nicht, wie soll ich packen?
Marianne, genau so.
Deiner Mutter geht's genau so?
Oh ja,
ja, leider ja.
Bitte, geben Sie mir einen Tipp. Wie machen Sie das? Wie packen Sie ein? Wie lange dauert das? Was nehmen Sie alles mit und was bleibt zu Hause?
Also ich glaube, Mama ist da die ganz falsche Anlaufstelle.
Marianne, wie packt man richtig?
Sehr unorganisiert. Ich bin großer Fan von solchen Packlisten. Ich habe ja selber welche auf meinem Blog, einfach weil sie einen strukturierten Überblick geben. Das sollte man einfach mal googeln. Und da gibt es ganz viele. Also es gibt welche für den Skiurlaub, welche für den Strandurlaub, welche für den Rucksack, welche für die Städtereise. Die kann man sich ganz bequem ausdrucken. Und da haben sich Leute einfach schon die Mühe gemacht und ganz detailliert aufgeschrieben, was man braucht. Und meistens kann man das dann so beim Packen eben abhaken, was man schon eingepackt hat. Generell gilt eigentlich, auch wenn es nicht so schön aussieht, die Klamotten rollen. So passt einfach viel mehr rein. Mhm. Und ein bisschen pressen.
Rollen und pressen. Frau Grau, Ihr Sohn hat's drauf mit dem Packen. Setzen Sie seine Tipps um? Kriegen Sie das auch gut hin? Oder ist Packen für Sie nach wie vor Stress nach all den Jahren?
Ja, also Packen ist für mich Stress. Und ich bin also in der Zwischenzeit dazu übergegangen, dass er mir hilft. Ich lege zwar so die Sachen raus, die ich denke, die ich mitnehme. Und dann guckt er nochmal mit mir drüber. Und dann, ja, dann... ich fighte eigentlich um jedes T-Shirt, das ich noch mitnehmen möchte. Und er sagt, das brauchst du nicht, das ist zu viel. Und
am Ende hat er recht, ne?
Und am Ende hat er recht.
Am Ende hat er recht. Es ist eine schöne Tradition hierbei, Leute, dass unsere Gäste am Ende der Sendung ein kleines Geschenk bekommen. Und ich fand es ehrlich gesagt sehr schwierig, was für dich auszusuchen, weil ich glaube, du hast schon alles, was man auf Reisen braucht. Aber sowas geht immer mal verloren, braucht man immer mal ein zweites Stück. Und zwar ist das eine sogenannte Handkofferwaage. Also du hängst den Koffer da rein, ziehst es mit der Hand hoch und dann siehst du, wie viel das wiegt, damit du kein Übergepäck bezahlen musst. Weil bei 23 Kilo ist Schluss, ne?
Ja, genau.
Sonst muss man Übergepäck
bezahlen. Vielen Dank, vielen Dank.
Das passt in die Ecke rein. Und ich wünsche dir und euch weiterhin so tolle, schöne Reisen mit ganz vielen tollen Erlebnissen. Ich werde deinen Blog verfolgen bei geomarian.de und bestimmt gehst du auch noch auf Lesereise mit deinem Buch, Bruderherz. Dann wirst du noch neue Ecken von Deutschland kennenlernen.
Genau, auf jeden
Das wird
Fall.
Auch schön.
Ja.
Und ich danke euch beiden, dass ihr hier wart und dass ihr so offen über alles gesprochen habt. Es war mir eine große Freude, den Sonntagvormittag mit euch zu verbringen.
Für uns war es auch wunderschön.
Vielen Dank. Tschüss.